Willkommen zur Ausgabe 334 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der verschmitzt grinsende Michael.
Ja, und wir sind echt glücklich, dass wir heute aufnehmen können, denn ja, ich hatte heute ein bisschen Ärger mit unserem Netzwerk hier. Ich wollte nämlich eigentlich unser ganzes Netzwerk-Equipment mal in so ein Schränkchen einbauen, die dafür gemacht sind, ein sogenanntes Rack. Und da gibt es solche kleinen Mini-Racks und da habe ich mir was 3D gedruckt und ja, ich habe irgendwie 2 Stunden heute auf den Knien und auf dem Hosenboden verbracht, auf dem Boden vor diesem Schrank und versucht irgendwie Netzwerkinfrastruktur zu debuggen und das war kein Spaß.
Ja, besonders da er gesagt hat, du, ist das okay, wenn mal so für eine halbe Stunde das Netz weg ist?
Ja.
Ich habe dann so gesagt, du, weißt du was, ich glaube, ich gehe mal einkaufen.
Ja, und das war gut, weil Jutta hat mich nicht schimpfen hören wie ein Kesselflicker sozusagen. Ja?
Ja, da bin ich ganz froh drum.
Ja. Oh, weia. Ja, dabei haben wir doch gerade erst uns irgendwie von das Spiel so halbwegs erholt. Wir sind nicht krank geworden, was ich schon ziemlich gut finde. Das gilt leider nicht für andere, die mit denen wir da hier und da bei das Spiel waren.
Ja, also es scheint ja gerade wieder um sich zu greifen.
Ja, seit Herbst, ne?
Ja, und ich meine, gut, die Spiel ist natürlich prädestiniert dafür, jede Menge Leute auf engem Raum dicht gedrängt. Aber wir haben gut auf unser Immunsystem aufgepasst, das im Vorfeld ein bisschen gepimpt und wir sind gut durchgekommen und haben uns nichts eingefangen. Toi, toi, toi.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Immunsystem gepimpt haben oder die Pseudopharma-Industrie hier mit diesen Vitamin-Shots, die wir uns da gegeben haben die ganze Zeit.
Schatzi, und selbst wenn es Placebo war, es hat doch funktioniert.
Ja, das stimmt. Also wir sind diesmal seltsamerweise nicht krank geworden nach das Spiel. Normalerweise haben wir ja ein Abo da drauf, ja? Irgendwie direkt Corona zu haben nach das Spiel. Diesmal hat es irgendwie geklappt und jetzt sind wir wahrscheinlich morgen krank, gehe ich von aus.
Ja, du beschreist es halt, ja. Ne?
So, ich glaube, du solltest mal deinen Werbehinweis machen, bevor wir zum nächsten Thema überwechseln.
Dann kommt hier der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen. Wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, da hat Boardgame Master Jimmy sich gemeldet kurz vor das Spiel bei uns und hat gesagt, sag mal, habt ihr den neuen Pombeer-Werbespot schon gesehen?
Ich so, und wie, Pombeer hat Pombeer, einen Werbespot? Was? Also ich meine, ich weiß, was Pombeer ist, aber diese, ein Werbespot?
Diese Dinger, die irgendwie so nach Pappe schmecken, wo man nicht genau weiß, ob man jetzt die Verpackung isst oder den Inhalt. Wir sind nicht gesponsert, wie ihr merkt, ja.
Ja.
Aber hier kommt dieser Werbespot und hört mal genau hin.
Auf
das,
die Musik.
Das ist der neue Werbespot von Pombeer.
Guck mal, deine Eltern.
Voll peinlich.
Aber irgendwie auch cool. Mhm.
Jetzt probieren. Pombeer Chrisleys.
Ja, habt ihr es gehört? Da ist unsere Musik drin.
Im Hintergrund läuft einfach unsere Musik.
Ja, Boardgame Master Jimmy war mittelschwer irritiert, ja. Aber das liegt einfach daran, dass wir diese Musik halt nicht exklusiv haben, sondern wir haben die lizenziert von einem Musikdienst. Und tatsächlich war das so eine Art Baukasten. Das heißt, wenn ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, die Musik, die wir benutzen für normale Folgen, ist anders als die für Specials und ist wiederum anders als die für News. Und das hängt daran, dass das quasi so eine Art, ja, wie so ein Music Maker Musikbaukasten ist, mit dem man sich die einzelnen Sachen so zusammensetzen kann. Und wir haben quasi aus diesem Baukasten eine eigene Titelmelodie gebastelt, ja. Und die können natürlich auch andere benutzen, damit halt ihr eigenes Zeug basteln. Und Pombeer hat jetzt anscheinend Tabula Ludo-Theme
nachgebastelt.
Ja, genau. Ja, also falls ihr das irgendwie hört, dann
also ich meine,
seid nicht überrascht.
Ich habe kein Problem damit, dass wir keinen exklusiven Song haben. Aber es erstaunt mich, dass Pombeer damit leben kann.
Die kochen halt auch nur mit Wasser, sag ich mal, ja. Die bedienen sich halt denselben Diensten, die wir auch benutzen quasi. Ja. Ne? Ja. Was haben wir denn an Loot gekriegt diese Woche? Wir haben von das Spiel halt diverse Sachen mitgenommen. Wenn ihr da wissen wollt, was wir da an Loot haben, dann guckt doch mal in unsere letzte Folge rein. Da haben wir nämlich ausführlich über unseren Messebesuch geredet und am Ende kommt auch unser Loot.
Richtig.
Ja, zwischendurch ist jetzt, glaube ich, nichts gekommen. Wir haben noch ein paar Sachen im Zulauf,
ja,
sozusagen.
Wir haben einiges in der Pipeline, aber da ist noch nichts von. Aber wir haben doch Loot bekommen.
Ah.
Von Hidden Games.
Ah, stimmt.
Ja. Das wäre jetzt allerdings Werbung, 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 weil ist gesponsertes Rezensionsexemplar, beziehungsweise sind mehrere gesponserte Rezensionsexemplare.
Ja.
Die waren sehr großzügig und haben uns ihre neuen heißen Fälle zugesandt. Das heißt, ihr werdet demnächst Rezensionen von Hidden Games bekommen.
Genau, da werden wir noch ein paar lustige Rezensionen machen. Vielleicht ist das was für Halloween oder für Silvester oder sowas.
Ja.
Ja, da sind wir auf jeden Fall schon gespannt sein. Können wir schon gespannt sein, nach Klein-Borstelheim zu fahren.
Richtig.
Und wir haben auch ein Interview mit Hidden Games gemacht und das werden wir dann im Rahmen dieser Rezension auch in die Folge mit aufnehmen.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt zu unserer ersten News. Jetzt muss ich kurz mal hier den Pombeer-Tab hier zumachen. Goa kommt wieder. Goa ist ein Spiel, das schon 2004 rauskam. Das ist ein echt cooles Spiel, ich habe es schon mal gespielt, von Rüdiger Dorn. Das war lange Zeit vergriffen und wird jetzt wieder rauskommen, und zwar im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne auf GameFound. Man kann sich das schon mal vorreservieren und da wird es eine neue Edition geben, die sogenannte Master Print Edition mit komplett neuem Artwork und ein paar kleineren Regeländerungen, aber die Regeländerungen halten sich anscheinend in Grenzen und das ist im Wesentlichen eigentlich Material und Artwork-Upgrade. Es gibt allerdings einen Solo-Modus jetzt noch dazu. Ein bisschen ambitioniert finde ich ja in diesem Pressetext hier. It continues to hold an impressive BGG rating of 7,6. 7,6 ist ganz okay, aber es ist jetzt irgendwie nicht überragend gut, sag ich es mal. Ja.
Das kommt auf den Standpunkt des Betrachters an, wie immer.
Ja, da fällt mir übrigens ein, wir wollten noch mal eine Folge machen über, wie dieses BGG-Rating eigentlich zustande kommt. Das ist nämlich eine spannende Geschichte.
Hatten wir die nicht schon mal gemacht?
Nee, ich glaube nicht.
Dann haben wir da nur drüber geredet, dass wir die mal machen wollen.
Ja, genau. Genau, so sieht's aus. Ja, wer da Interesse dran hat, Goa kommt wieder, Link wie alle anderen Links auch in unseren Shownotes, da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr direkt auf der GameFound-Seite und da könnt ihr euch dann Häkchen setzen und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn das Ganze dann losgeht. Ja, der Lokana-Rechtsstreit, über den haben wir ja schon ein paar Mal berichtet, die Upper Deck hat ja Ravensburger verklagt. Und da ging es darum, dass ein Designer für, wie hieß dieses Spiel, Rush of Ikor, genau, zu Lokana gewechselt ist und hat da, beziehungsweise zu Ravensburger gewechselt ist, hat dann da Lokana gemacht. Und Upper Deck hat Ravensburger bezichtigt, dass er quasi das Spiel mitgenommen hätte.
Ja.
Und das dann als Lokana rausgebracht hat. Ich wundere mich so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach ist Lokana ja ein schlechter Klon von Magic. Da sind so viele Elemente drin, die bei Magic übernommen wurden und sehr wenig Kreativität aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich finde Lokana ziemlich lame, sag ich mal. Da gibt es aber wirklich spannendere Trading-Card-Entwicklungen. Aber gut, auf jeden Fall, da gab es einen großen Rechtsstreit darum und das Ganze ist jetzt mehr oder weniger zu einem Ende gekommen. Es gab zwei Rechtsstreite, eine zwischen den Firmen und einmal noch hat Upper Deck diesen Designer Ryan Miller direkt verklagt.
Mhm.
Und der erste ist quasi mehr oder weniger tot, weil die meisten Argumente abgeschmettert wurden vom Gericht, also die zwischen den zwei Firmen. Und der zweite wurde jetzt auch anscheinend eingestellt gegen eine Zahlung von einer kleinen Summe, sage ich jetzt mal, und der Übernahme der Anwaltskosten der Wechselseitigen. Ja. Soweit, so gut, aber es geht trotzdem weiter mit dem Rechtsstreit, denn Upper Deck lässt in USA das Ganze jetzt sozusagen auslaufen, aber in Europa geht es mit dem Rechtsstreit weiter. Das heißt, in Europa verklagen sie weiterhin Ravensburger.
Ja, okay. Also ich meine, Recht ist so eine Sache und Recht haben und Recht kriegen ja sowieso so eine Geschichte. Aber manchmal habe ich halt echt den Eindruck, dass es wirklich nur nackte Geldgier ist und nicht die Frage, wer ist eigentlich im Recht.
Ja, das sind Trading-Card-Hersteller, hallo?
Ja, das sind Asker, ja, ich weiß.
Wie ich das schon mal gesagt habe, bei Trading-Cards geht es nicht darum, den Spaß zu maximieren, sondern den Umsatz.
Ja, das stimmt allerdings.
Und alles, was in den Spaß reingeht und in das Game Design reingeht, ist dazu da und dafür gemacht, damit die Leute mehr von diesen Päckchen kaufen.
Richtig, ja. Deswegen gibt es ja auch regelmäßig neue, ich weiß gar nicht, Seasons oder wie es dann heißt,
ja.
Wo es dann neue Motive gibt und wo auch ganz klar ist, du kannst nicht irgendwie auf deinem Status quo stehen bleiben, weil ja immer was Neues dazu kommt, was dann auch den Gegner stärker macht, wenn der die neuen Sachen hat. und du dann mit deinem alten Deck da nicht mehr gegen anstinken kannst.
Ja. Also wenn ihr da Interesse dran habt an so einem Kartenspiel, es gibt so viele coole Kartenspiele und es gibt so viele coole Kartenspiele, die keine Trading Card Games sind, zum Beispiel Mindbug. Mhm. Ja, da kann man für viel weniger Geld genauso viel Spielspaß rausziehen. Aber gut.
Ja, oder hier dieses Duell um Cardia, das wir neulich auf der Messe gespielt haben.
Das ist zwar auch eine tolle Sache, da kommt vielleicht auch nochmal ein Review. Ja, der Rechtsstreit in Europa ist übrigens in den Niederlanden.
Ja.
Warum auch immer. Ja. Eine traurige Nachricht gibt es noch von Wizards, beziehungsweise von Dungeons & Dragons. Siegil wird jetzt endgültig tatsächlich eingestellt in 2026. Das ist ja auch so eine traurige Geschichte. Siegil, wer das nicht kennt, wir haben ein paar Mal darüber berichtet, ist quasi so eine Art 3D Dungeon Master Toolkit. Also die Idee war sozusagen, wenn man übers Netz spielen will oder auch wenn man lokal spielen will mit Notebooks und ein bisschen mehr Immersion haben möchte, dann kann man quasi so Welten erstellen, Levels erstellen, Karten erstellen, dann da die Monster draufstellen, die Charaktere draufstellen, die können dann ihre Zauber wirken, die sieht man dann visuell auf dem Spielfeld und so weiter. Das Ganze halt digital im Rechner. Das sah alles ziemlich cool aus und hatte so eine Optik von so einem modernen 3D-Rollenspiel, sag ich jetzt mal, was ein bisschen anders ist als bei anderen Systemen in diesem Bereich. Andere Systeme in dem Bereich sind eher so ein bisschen wie Boardgame Arena, würde ich sagen, ja, so ähnlich. Und da hat Wizards was richtig Tolles gemacht und die Idee war halt auch, dann da halt Ausrüstungsgegenstände, also so Dekorationen und sowas zu verkaufen. Aber irgendwie hat das irgendwie nicht so richtig Traktion gekriegt und schon kurz nach dem Start, irgendwie wenige Wochen nach dem Start, haben sie da einfach alle Leute gefeuert und nur noch so eine Skeleton-Crew quasi zurückbehalten, die das Ding irgendwie betrieben hat. Aber man hat dann deutlich gemerkt, dass da Wizards nicht mehr so richtig invested war. Und das war auch sowieso eine ganz seltsame Situation, weil es gibt gleichzeitig auch noch ein Modul in D&D Beyond, das eher so traditionell ist, also eher so wie dieses Boardgame Arena. Und das wurde parallel entwickelt und da wusste man auch nicht so richtig, was ist da eigentlich die Strategie so, ja. Naja, auf jeden Fall, Siegil wird jetzt 2026 eingestellt. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, dann solltet ihr das jetzt machen.
Ja, Schatzi, dann musst du jetzt aber mal langsam die Session auf die Beine stellen.
Nee, wir benutzen ja sowieso Foundry, VTT.
Hattest du nicht gesagt, du wolltest das mal ausprobieren?
Ja, aber das
hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Okay. Also ich tue da jetzt auch, alle Nutzer erzeugten Inhalte gehen halt auch verloren mit dem Ende.
Ah, das ist wirklich doof.
Ja, und das heißt, alles, was du da reinsteckt an Level bauen oder sowas oder Umgebung bauen, geht halt verloren, wenn es eingestellt wird. Wer was gekauft hat in Siegil, falls das überhaupt möglich war, ich bin mir gar nicht so sicher, bekommt auf jeden Fall Store-Credits für D&D Beyond zurück.
Sind nicht die Sachen, die wir da regelmäßig irgendwo
kostenlos gekriegt haben.
Ja, also irgendwas kann man dann auch als Content kaufen, weil da gab es auch Kaufobjekte. Okay. Aber wir haben immer nur die kostenlosen abgegriffen, wo ich mich so im Stillen gefragt habe, werde ich diese Figur jemals brauchen?
Ja, ich glaube, diese Sachen, die da kostenlos verteilt wurden, waren eigentlich auch ursprünglich mal gedacht, verkauft zu werden.
Das sollte irgendwie Traktion bringen, hat es aber irgendwie nicht.
Eigentlich ein cooles Konzept, aber man muss da natürlich auch einen gewissen Invest machen, ne? Und ich weiß nicht, ob das halt dann irgendwie, ob da Wizard bereit war, dann über längere Zeit sowas zu supporten. Denn sowas ist natürlich deutlich aufwendiger zu supporten, als wenn ich nur so ein 2D-Ding habe. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann hatten wir ja schon letzte Woche darüber berichtet, dass SETI den Deutschen Spielepreis gewonnen hat. In der Hauptkategorie Erwachsenen- und Familienspiele, da hat SETI gewonnen, Thomas Scholleck. Wir haben auch ein tolles Interview geführt, was ihr in der vorletzten Folge, also in unserer Pressetag-Report von das Spiel hören könnt. Also ich glaube 2 Folgen oder 3 Folgen zurück. Werdet ihr schon finden.
Also die vorletzte News-Folge, also die vorvorletzte Folge.
Genau. Den zweiten Platz hat Endeavor Tiefsee gemacht und dann kam noch Bombusters. Bei Bombusters war tatsächlich der Autor noch anwesend. Ja. Bei Endeavor haben sie gesagt, war schon ganz schön weit weg. Die kommen ja aus Australien. Ja,
nee, Neuseeland.
Das ist ja schon eine relativ große Reise und dann.
Ja, haben die sich Entfernung das, ist ähnlich, genau. Aber es war Neuseeland.
Genau. Thomas Scholleck war ja da. Der hat es ja nicht so weit aus der Tschechischen Republik. Und die haben ja auch noch den Kinderspielpreis gewonnen.
Ja.
Ja, beim Deutschen Spielepreis. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und wohlverdient. Ja, und ich meine, alles andere wäre eine ziemliche Überraschung gewesen, sag ich mal. Denn wir haben auch da fest drauf getippt.
Ja. Ja.
Ja, dann so eine Nachricht, wo ich nicht so weiß, ob ich weinen oder lachen soll. Netflix hat die Catan-Filmrechte gekauft und hat große Investitionen angekündigt in animierte Serien, Live-Action-Serien, Filme und alles Mögliche. Und die Catan-Macher werden sogar als Produzenten mitgeführt bei den Sachen, die machen wollen. Und ja, Netflix macht Catan. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Sache ist. Ich habe irgendwie im Netz, gab sehr viele Leute, die gesagt haben, yay, Catan, gibt es Filme? Und dann sage ich, habt ihr euch mal die Netflix-Filme angeguckt in letzter Zeit? So,
ja,
Werwölfe vom Düsterwald?
ich weiß ja nicht, ich habe ja auch die Romane nicht gelesen. Es gibt ja auch Catan-Romane, mehrere.
Ja, so 2, 3 oder so.
Ja, ich meine, vielleicht basieren die Storys ja grob darauf oder gehen in eine ähnliche Richtung. Die sollen ja nicht so schlecht gewesen sein.
Also.
Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was denn der Inhalt sein soll, außer tausche Schaf gegen Wolle, gegen Stein.
Also nach Netflix-Manier kommen dann natürlich Außerirdische irgendwie drin vor. Außerirdische Klonschafe und Mutanten-Holzbretter, die irgendwie gegen, keine Ahnung, Schulmädchen kämpfen oder so. Keine Ahnung.
Ja, aber wir machen nicht den nächsten Schulmädchen-Report auf.
Also ich bin früher war es mal so bei Netflix, da wusste man, das ist Qualität, ne? So in der Zeit von House of Cards zum Beispiel, ja, da gab es halt Sachen bei Netflix, auch Stranger Things zum Beispiel, die hätte es wahrscheinlich bei keinem anderen Sender gegeben, weil einfach der Invest nicht da war, beziehungsweise der Invest auf etwas ungewöhnlichere Dinge. Heutzutage ist, finde ich, Netflix ein absoluter Trash-Produzent, ja.
Ja, Schatzi, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass bei jeder neuen Staffel, die sie anfangen, hoffe ich, dass sie sich wieder auf ihre alten Fähigkeiten besinnen. Aber ich fürchte, das ist vorbei.
Ich glaube, es geht nur um Content, ja. Und dann selbst wenn es mal ganz gut ist, ja, dann hören sie nach der ersten Staffel auf mit Cliffhanger.
Ja, das finde ich ganz
spätestens
furchtbar.
Nach der zweiten Staffel.
Also Leute, das solltet ihr euch wirklich abgewöhnen, wenn ihr schon beschließt, eine Staffel einzustellen. Und die erstmal mit einem Cliffhanger endet, dann macht doch wenigstens noch diese eine Folge, diesen einen Film, die irgendwie diesen Cliffhanger zu einem Abschluss führt.
Ja. Also ich bin da nicht so richtig überzeugt von, ehrlich gesagt. Ich erinnere, wie gesagt, nur an Werwölfe im Düsterwald, diesen absoluten epischen Fuck-up, der sich Film nannte. Ja, grausam, gruselig, übel.
Ja, da, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, cringe ich jetzt einfach nur so oder ist das quasi Humor, der bei mir mal wieder nicht landet?
Ja, tja.
Aber bei dir ist er dann auch nicht, bei dir ist er ja auch nicht gelandet, also war es wahrscheinlich tatsächlich
und
cringe.
Ich kann euch sagen, wir sind natürlich wacker und wir werden uns das natürlich reinziehen für euch, ja, damit ihr es nicht gucken müsst.
Ja, langsam. Also erstmal müssen wir uns angucken, in welchem Umfang das kommt, weil vielleicht will ich mir nicht alles reinziehen.
Wir wollten ja eigentlich auch von Netflix mal so einen Vorabzugang haben für den Werwölfe-Film damals.
Das
ja.
hat nicht funktioniert.
Haben die einfach nicht drauf geantwortet, auf die Anfrage von uns. Sind wir wahrscheinlich irgendwie zu irrelevant für. Naja.
Ja, wir sind halt ein Brettspiel-Podcast und nicht ein Filmkritiken-Podcast.
Naja, aber das ist ja eigentlich die Bubble, die ist an. Naja, egal. Egal. Eine super Nachricht gibt es dagegen von Renegade, auch im Bereich Dungeons & Dragons. Springen wir wieder zurück. Nämlich Renegade macht einen Nachdruck von Lords of Waterdeep.
Yay!
Ja, Lords of Waterdeep ist ein Spiel von 2011. Ich glaube, wir haben ein Review davon gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eins der besten Worker-Placement-Spiele, die je gemacht wurden. Ja, und es ist eine absolute Schande, dass es das nicht in Deutsch gibt.
Also alle Firmen da draußen, alle Verlage, die Lokalisierungen in Deutsch machen, guckt euch das an. Das muss lokalisiert werden.
Ich setze da auf Renegade, dass Renegade da eine deutsche Version von bringt oder
ja,
zumindest die Lizenz dann irgendjemanden vergibt. Also es ist eine unveränderte Neuauflage. Man weiß auch nicht so genau, wie weit geht die Lizenz. Also kann Renegade zum Beispiel irgendjemand noch mit ins Boot holen, der lokalisierte Version macht? Das wissen wir alles nicht. Aber es ist schon mal ein guter Schritt, dass es eine Neuauflage gibt. Und zwar nicht von Wizards selbst, sondern wie das Original war, sondern von Renegade. Und die sind natürlich deutlich erfahrener beim Verlegen von Brettspielen und können vielleicht auch da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ich weiß es nicht, ja. Das Ganze kam auf jeden Fall 2011 zum ersten Mal raus und ist ein Spiel, wo wir quasi große Herrscher in der Stadt Waterdeep spielen und dort Helden auf verschiedene Missionen schicken und damit Ruhmpunkte sammeln müssen und Siegpunkte. Und dafür können wir dann auch in der Stadt Gebäude bauen. Das sind dann Workerplaces und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr zugängliches Workerplacement-Spiel. Und selbst wenn man mit Dungeons & Dragons eigentlich nichts anfangen kann, ist das immer noch ein tolles Fantasy-Workerplacement-Spiel.
Ja, und wenn ihr da alles in den Details haben wollt und wie wir das Spiel finden, dann müsst ihr euch wohl mal die Folge 161 anhören. Da haben wir nämlich eine ausführliche Rezension zu diesem Spiel gemacht.
Genau. Das Ganze kommt 2026 auf den Markt und wird für $55 verkauft. Das ist der US-Preis. Den haben wir hier gefunden. Und es gibt auch die Erweiterung. Da wird auch ein Reprint von gemacht. Die kostet $40. Und ich würde euch empfehlen, wenn euch dafür interessiert, holt euch gleich beides. Denn die Erweiterung fügt ein paar richtig coole Sachen hinzu.
Ja, die Erweiterung ist schon cool und macht das Spiel noch mal spannender, aufregender und nervenkitzliger.
Ja. Wo wir gerade bei Verkaufen sind, Simon geht immer weiter den Bach runter, sage ich jetzt mal. Denn sie haben jetzt eins ihrer letzten großen Lizenzen, nämlich Cthulhu Death May Die, verkauft an Asmodee. Und Asmodee übernimmt dort tatsächlich alles. Sie übernehmen auch die aktuellen Crowdfunding-Projekte, die noch laufen. Also es gibt da noch ein Crowdfunding-Projekt, was im Moment läuft und was noch nicht ausgeliefert ist. Das wird Asmodee auch übernehmen. Das heißt, Asmodee wird euch das liefern, wenn ihr das gebackt habt. Es gibt dazu ein Update auf Gamefound. Das haben wir euch verlinkt, wo das Ganze nochmal drinsteht. Und ja, Cthulhu Death May Die ist jetzt bei Asmodee und Asmodee steigt damit auch ins Crowdfunding ein. Die haben ja vorher kein Crowdfunding gemacht. Haben wir jetzt, da haben wir glaube ich schon mal berichtet drüber, eine Crowdfunding-Abteilung aufgebaut und wird wahrscheinlich auch zukünftige Projekte in diesem Kosmos und wahrscheinlich auch noch an anderen Sachen dann auch über Crowdfunding bringen. Wo ich mich frage, warum muss denn irgendwie ein gigantischer Riese mit Milliarden-Dollar-Umsatz, der an der Börse ist, Crowdfunding machen?
Ja, keine Aber gut. Ahnung. Eigenes Kapitel für sich.
Ja.
Aber wir halten fest, Simon ist jetzt am Boden der Schatztruhe angekommen und hat die letzten Silberparts verscherbelt und jetzt müssen sie gucken, was sie noch an Bronze und Blech haben.
Ja, und ich weiß übrigens auch, warum solche großen Firmen Crowdfunding machen, weil das sind 0% Kredite.
Genau.
Ja? Naja. So, dann haben wir eine weitere Meldung aus der Preiswelt sozusagen. Der Jogo do Ano, der portugiesische Spielepreis, wurde vergeben. Und auch dort hat SETI gewonnen. 2024 hat übrigens Nucleum gewonnen.
Ja.
Ja, SETI räumt da die ganzen Expertenspielpreise ab. Gerechtfertigterweise.
Ich wollte gerade sagen, nicht grundlos.
Ja. Noch eine traurige Nachricht gibt es von Amigo USA. Amigo ist ja dieser große oder sagen wir mal größere Spieleverlag hier in Deutschland. Amigo Spiel Freizeit, kennt ihr vielleicht, die haben diese sehr ikonischen kleinen Päckchenspiele. Ja,
ja, mit diesem roten Explosionsmarker, wo dann Amigo drin
genau.
steht.
Und eins der wesentlichen Spiele, die von Amigo sind, ist Bonanza zum Beispiel. Ein sehr schönes Tauschspiel, mit dem man so ich tausche, damit bin ich durch meine Studienzeit gelaufen. Ja, so, ich tausche drei grüne Bohnen gegen fünf Brechbohnen.
Ich habe das noch nie gespielt.
Du hast das noch nie gespielt?
Ich habe das noch nie gespielt.
Oh, das müssen wir mal spielen. Das ist toll. Das ist vollkommen sinnlos, aber es ist toll. Es gibt Millionen Erweiterungen dafür. Das ist echt schön. Naja, auf jeden Fall gab es eine Amigo USA, also einen internationalen Arm von Amigo, der wurde 2018 gegründet und der wird jetzt Ende des Jahres zugemacht, weil hat sich anscheinend alles nicht gelohnt und es gab diesen riesen Zollchaos, hat dazu beigetragen, dadurch sind auch die Logistikkosten massiv gestiegen. Und das Ganze ist halt in einen Bereich gekommen, laut der Pressemitteilung hier, der nicht mehr kalkulierbar war. Und dann haben sie das Ganze halt, obwohl sie 8 Jahre lang richtig intensive Arbeit da geleistet haben, das Ganze eingestellt.
Ja, manchmal muss man dann auch einfach sagen, okay, es soll halt nicht sein. Und bevor wir da noch mehr Geld versenken, lassen wir das halt einfach.
Ja. Bei Alea erscheint nächstes Jahr, schon im Frühjahr, Moon Colony Bloodbath. Das haben wir ja hier unten liegen und auch schon gespielt und da kommt auch noch ein Review. Ein sehr, sehr schönes und sehr ungewöhnliches Spiel, sag ich jetzt mal, das ein sehr, sehr interessantes Thema hat.
Ja, und wo die Emotionen während des Spieles auf und ab gehen.
Ja, und ihr habt es richtig gehört, Moon Colony Bloodbath.
Ja, es gibt ein Blutbad.
Genau.
Und zwar im wörtlichen Sinne.
Und das ist ja schon so ein bisschen seltsam, dass das bei Alea erscheint, weil Alea ist ja eigentlich eher so die Marke für die für die seriösen, also die...
Die seriösen und friedlichen Spiele.
Genau, die Anzugträger unter den Spielen, würde ich jetzt sagen, ja?
Ja, aber hin und wieder muss halt auch so ein Anzugträger mal Blutbad erleben.
Also ich bin schon mal gespannt, also auch, weil das ganze Design von den Alea-Spielen strahlt ja so eine gewisse maximale Seriosität aus.
Da, bin ich auf jeden Fall gespannt, weil das Design von dem Original, das wir unten liegen haben, ist jetzt ja eher so grenzwertig.
Das kommt noch dazu. Ich rede jetzt einfach nur über das Cover.
Ja, natürlich.
Und, also wenn ich mir jetzt mal Druids of Eldora angucke, ja, das ist ja auch wieder so ein typisches Alea-Spiel. Ja. Erlebnis und auch Cover und sowas. Das ist halt alles so die Downton Abbey-Ära der Spieleverlage, würde ich sagen. Ja. Und jetzt machen die Moon Colony Bloodbath. Das wird spannend, wie das aussehen wird.
Mal ein bisschen gegen den Strich gebürstet.
Es kommt bei Alea übrigens auch raus, Propolis, das ist ein weiteres Spiel, was sie machen werden. Aber das Moon Colony Bloodbath kommt direkt raus. Ich bin auch mal gespannt, was du eben schon sagtest, ob sie das Grafikdesign verändern. Denn das Grafikdesign und auch die Illustrationen bei diesem Spiel sind eine mittelschwere Katastrophe, sag ich jetzt mal.
Ja, also schon allein das Kartoncover ist ja...
Ja, und das ist von Franz Vohwinkel. Das hat mich echt gewundert. Also das fühlt sich für mich so ein bisschen anders, als hätte er das irgendwie zwischen Tür und Angel gemacht. Ja? Aber ich bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, ob es wirklich die Illustrationen sind oder das furchtbare Grafikdesign, das um die Illustrationen drumherum gespannt wurde. Wir haben hier so eine Age of Galaxy-Situation, finde ich.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde auf jeden Fall auch den Grafikstil von dem Bild an sich nicht besonders ansprechend.
Von den Illustrationen.
Und das Grafik drumherum, das kann es eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr schlimmer machen. Ich finde halt tatsächlich die Grafiken ziemlich grenzwertig.
Umso überzeugender ist das Spiel. Also das Spiel ist wirklich mal was interessant Neues.
Aber da
und das Thema ist auch cool. Aber da gehen wir dann nochmal, genau, da machen wir nochmal ein Review.
Ja.
Dann kommt eine neue Edition von Star Realms raus. Star Realms bekommt eine 10-Jahre-Edition. Und zwar schon im November 2025. Wir haben die nicht gesehen auf das Spiel, da war die noch nicht da. Da gab es nur das Star Realms Legacy-Spiel, das ich fast mitgenommen hätte, aber ich hatte keine Lust, das zu tragen. In der neuen Version dieser 10-Jahres-Edition sind neue High-Quality-Components drin, laut der Pressemitteilung.
Mhm.
Und eine neue Travel-Box. Und die kann gesleevte und ungesleevte Karten aufnehmen. Wird ja eigentlich als Standard sehen heutzutage. Aber gut, es sind 136 Karten drin. Und das Ganze kommt für $29 auf den Markt. Das finde ich ist okay.
Ja, okay.
Und wer Star Realms nicht kennt, das ist ein Deckbuilding-Spiel. Da gibt es auch eine Fantasy-Variante von. Ich finde die Fantasy-Variante eigentlich ein bisschen cooler. Ja, deswegen habe ich von der Fantasy-Variante auch viel mehr. Ich finde, bei Star Realms ist das Artwork tatsächlich auch nicht so super dolle. Aber das ist ein schönes Spiel. Das ist so ein sehr basic Deckbauspiel, was aber echt Spaß macht. Kauft euch nur bloß nicht die Star Trek-Variante, die haben wir ja im Test gehabt. Die macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, die macht auch keinen Spaß.
Kauft euch bitte das Standard Star Realms. Und vielleicht ist das hier eine gute Idee für $30 dann die.
Ja, vielleicht haben sie ja tatsächlich auch bessere Grafiken dann.
Ja, vielleicht. Obwohl, die sind wahrscheinlich auch kompatibel. Da gibt es ja sehr viele Sets und die müssen ja untereinander kompatibel sein. Also wahrscheinlich ist da nicht so super viel geändert drin.
Okay.
Gut, kommt im November auf den Markt, wie gesagt, $30, das ist ein schönes Spiel. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das erste Star Realms, das ich hatte, kam in so einer, das war wie so eine Deckbox, so eine kleine. Das war ziemlich unpraktisch, das war total cool, weil dann konnte man mitnehmen und sobald die ersten Erweiterungen kamen, hat das alles nicht mehr da reingepasst.
Ja, sowas aber auch.
Musste man dann immer so einen Schuhkarton mit rumtragen. Irgendwie nicht so. Naja, und allein deswegen ist es vielleicht auch interessant, weil da eine Box dabei ist. Ja, und unsere letzte News ist auch eine spannende News und zwar Robo Rally kommt als Würfelspiel im Februar 2026. Und jetzt sagt man, okay, Robo Rally ist doch ein cooles Spiel, wieso brauchen wir da ein Würfelspiel? Ja, weiß ich auch nicht. Aber was ich spannend finde hier, ist, dass das Robo Rally Würfelspiel kompatibel ist mit dem Original Robo Rally. Also anscheinend kannst du die Kurspläne, also in dem Original Robo Rally, das ist halt so ein Wettrennenspiel, man muss mit Robotern fahren und muss halt bestimmte Checkpoints abfahren.
Ja, man muss die Roboter programmieren
genau.
Und hoffen, dass einem die anderen nicht in die Quere kommen.
Genau, und wenn man beschädigt wird, weil ein anderer dich mit dem Laser getroffen hat oder sowas, dann verstopfen bestimmte Programmierschritte und dann fährt er halt an dieser Stelle immer nach links oder so oder dreht sich immer nach links. Und damit muss man halt drumherum programmieren sozusagen, um diese Bugs zu umgehen. Total spaßiges Spiel, das ist fast schon so ein Partyspiel, ja. Und es ist so ein sehr chaotisches Ding mit so, da gibt es dann auf den Plänen so ganz viele verschiedene Sachen, wie so automatisch dich weiter transportierende Förderbänder und so ein Zeug. Es ist absolutes Chaos. Und das macht echt Spaß. Und das Würfelspiel soll angeblich diese Pläne, das sind immer so quadratische Teilpläne, die man aneinander gelegt hat in dem Basisspiel. Und damit halt verschiedene Formen von Tracks machen konnte, dass man die da weiterverwenden kann und in dem Würfelspiel verwenden kann. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil es für das Originalspiel gibt es relativ viele Erweiterungen und es gibt auch ganz, ganz viele Fan-Erweiterungen bzw. Fanpläne. Ja.
Ja, und das würde dann ja auch bedeuten, dass du wahrscheinlich da in dem Würfelspiel jetzt neue Pläne hast, die du dann auch wieder für das andere verwenden kannst.
Ja. Und ich hoffe ja, dass das nicht so, also ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn man so ein Würfelspiel nimmt, dass dann zu viel Zufall reinkommt. Ja, weil das ist eins der wesentlichen Elemente bei Roborelli, dass man halt Zufall drin hat, aber der Zufall ist mehr so, wer rammt Accident. Mich jetzt gerade?
Genau.
Ja, genau, wer rammt mich jetzt gerade und schiebt mich damit auf das Förderband und das Förderband transportiert mich dann weiter.
Und das, was dann an meiner Programmierung noch kommt, passt nicht mehr, weil ich plötzlich ganz woanders auf dem Plan bin, als ich dachte, dass ich wäre.
Genau, also ich würde ja fast sagen, dass jede Art von Zufall da problematisch sein könnte bei diesem Spiel. Aber wir werden uns das anschauen. Wie gesagt, Februar 2026 kommt es auf den Markt und ich finde es vor allen Dingen spannend, dass es anscheinend irgendwie kompatibel ist zu dem alten.
Ja, und ich kriege da ja immer einen Knoten ins Hirn, weil ich ja so eine ganz massive Rechts-Links-Schwäche habe und eigentlich ständig um den Plan herumlaufen müsste, um sicherzugehen, dass ich den scheiß Roboter richtig programmiere. Ja,
für dich müssen wir so eine China-Restaurant
So eine Drehscheibe, genau. Entschuldigung, Leute, ich muss mal gerade den Plan drehen, damit ich weiß, was ich tun muss.
Genau. Kennt ihr noch ein paar andere Spiele, wo das auch sinnvoll sein könnte. Ja, das war's für heute von unseren News. Ich glaube, es war eine gute Mischung. Wir haben nicht so viele Neuankündigungen gehabt diesmal, weil Neuankündigungen sind alle komplett rausgekotzt worden auf das Spiel, mehr oder weniger.
Ja.
Ja, ich gehe davon aus, ab dem nächsten Mal gibt es wieder jede Menge Neuankündigungen für die Weihnachtssaison.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ja die Weihnachtssaison, da werden sie ja noch ein paar Schmankerl raushauen, denke ich.
Genau, aber ich fand auf jeden Fall sehr spannende News diese Woche. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören mit einer Review, wo wir noch nicht genau wissen, was wir da machen.
Keine Ahnung, was wir morgen an Halloween spielen werden. Ja,
wir haben so ein paar Sachen in der Pipeline, wo wir auch schon öfters gespielt haben, aber wir haben uns noch nicht entschieden, so nächsten Mittwoch. Lasst euch einfach überraschen.
Genau, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.